Hallo und herzlich willkommen zu Treibhaus, der Klimapodcast. Wir sind bei Episode 80. Und hallo Lila.
Hallo Christoph.
Lila, dieser Sommer scheint kein Ende zu nehmen. Während wir aufnehmen, steigen schon wieder die Temperaturen auf über 28 Grad. Sie kratzen auch heute wieder die 30 Grad Marke. Wie hast du diesen Hitzesommer erlebt?
Auf die eine Art schön, weil es, also ich hatte irgendwie Ferien und es war sehr schön, so sehr für mein Leben. Insgesamt fand ich ihn eher unheimlich. Ich fand es sehr schwer mit anzusehen, ja, wie Bäume kahl sind oder Landschaften austrocknen. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass vielen die Worte fehlen, um das zu benennen. Einerseits in Gesprächen mit Leuten oder man sagt irgendwie, ja, es ist schon wieder so heiß, es ist schon verrückt. Aber jetzt auch in den Medien, ja, habe ich das Gefühl gehabt, traut man sich nicht so drüber zu sprechen.
Ein seltsames Schweigen über das Phänomen, oder? Also ich habe auch eben dann in den Medien, hat es ja ganz lange gedauert, bis das Thema überhaupt aufgegriffen wurde. Und als ich dann die Beiträge gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ja, es ist irgendwie doch so eine Art von Aufregung ein bisschen, oder? Es ist wirklich heiß und ist jetzt die Klimakrise bei uns angekommen? Und gleichzeitig aber so etwas wie ein Fortsetzen der Normalität. Also sowohl in der Politik wie in der Wirtschaft, aber auch sonst im Alltag. Und nirgendwo Alarmstimmung. Also es gab jetzt, außer von der Klimabewegung und von ein paar AktivistInnen, keine Alarmstimmung. Und zum Beispiel auch an den Ferienorten, wo ich war, ging alles seinen Lauf, als sei es mehr oder weniger normal. Während es brennt und während die Natur abstirbt, du hast es gesagt. Ja, und vor allem zehntausende Menschen sind gestorben. Also es ist einfach unsäglich, dass hier die Politik nichts tut und sich nicht bewegt und niemand auch nur ein Wort der Anerkennung oder auch nur der Trauer darüber ausspricht, dass hier zehntausende Menschen gestorben sind. Und ja, das hat mich wirklich alles sehr bedrückt.
Genau, das ist ja leider auch erst der Anfang. Wir haben ein El Niño-Jahr vor uns, das ist 2027. Da sagen die Prognosen auch, dass der Hitzesommer das neue Normal sei, wobei das ja nicht ganz zutrifft, weil es ja, also es wird ja noch heißer, ist ja nicht jetzt normal.
Also das fand ich auch etwas vom Schlimmsten, dass jetzt überall von Rekorden gesprochen wurde, als wären diese heißen Temperaturen etwas, das zu erreichen wäre. Also wir haben einen Rekord gebrochen, bravo, klopfen wir uns auf die Schulter. Und dann auf der anderen Seite eben dieses Reden von einem neuen Normal, einem New Normal. Das zeigt, dass wir offenbar irgendwie zwischen einerseits Rekordvorstellungen, boah, wir sind jetzt schon bei 30, wir sind schon bei 35 Grad, und auf der anderen Seite dem Festhalten an einer Normalität nicht in der Lage sind, irgendwie den Ernst der Situation zu erfassen. Also wir sind da in Kategorien gefangen, die eigentlich der Situation überhaupt nicht angemessen sind.
Ja, also ich kann es ein Stück weit sehr gut verstehen, woher das kommt. Das ist Gewohnheiten, wir sind Gewohnheitstiere, Gewohnheitsverhalten sind grundsätzlich schwer zu ändern. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass man es nicht erfasst, den Ernst der Lage, oder ob gerade dieser Ernst der Lage Gewohnheitsverhalten sehr attraktiv macht, weil es ja auch Sicherheit gibt und irgendwie Gewissheit. Am Samstag mähe ich den Rasen. Punkt. Ich glaube, es hat durchaus auch, dieses Festhalten an der Normalität hat durchaus auch eine Funktion im Sinn von einem Coping-Mechanismus vielleicht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber vielleicht kann man sich ja ein bisschen bewusster überlegen, woher denn die Normalität kommen soll, wo es vielleicht nicht so schadet. Also vielleicht treffe ich meine Freunde wie normal oder pflege meine Beziehungen wie immer oder mache solche Sachen wie immer und kann das dort mir holen.
Ja, also das New Normal sollte ja eigentlich eine Normalität sein, in der wir uns nicht klimaschädlich, in der wir uns klimafreundlich, auch gesellschaftsfreundlich, auch freundlich gegenüber anderen Menschen, ohne Aggression und ohne Kriege und ohne anderen zu schaden und sich selber zu schaden unterwegs sind auf diesem Planeten. Und das New Normal kann ja eigentlich nicht sein, dass wir gewissermaßen einfach aus reiner Verunsicherung an dem festhalten, was wir eigentlich schon kennen.
Genau, wie wir uns da gegenüber dieser Zukunft verhalten und was das Nachdenken über die Zukunft im Jetzt bedeutet, darüber habe ich auch gesprochen im Gespräch von heute mit Alexandra Blachos.
Treibhaus, der Klimapodcast
mit Lilla Gurtner
und Christoph Keller. Und heute haben wir die letzte Folge unserer Zukunftsgespräche, unserer kleinen Serie in diesem Sommer. Lila, eigentlich wollten wir ja für diese Folge mit der Zukunftsforscherin Ina Kuhn reden, die aber aus zeitlichen Gründen nicht konnte. Nun hast du mit Alexandra Flachos gesprochen und das ist ein sehr valabler Ersatz für Ina Kuhn.
Genau. Alexandra Vlachos ist Historikerin und forscht und lehrt am Center for Development and Environment an der Universität Bern. Ich arbeite mit ihr zusammen und weiß darum, dass sie sich einerseits mit Weltbildern von indigenen und vergangenen Kulturen auseinandergesetzt hat und andererseits bietet sie einen Kurs an für Masterstudierende, der heißt Desirable Futures, also wünschenswerte Zukunft. Sie ist also genau die richtige für diese Miniserie. Ich habe sie zunächst mal gefragt, ob denn Menschen allgemein gern über die Zukunft nachdenken oder ob das eher ein moderner Gedanke ist und man das früher gar nicht so gemacht hat.
Ja, ich denke schon, dass sich Menschen gerade dadurch auch auszeichnen, dass sie über die Vergangenheit und über die Zukunft aktiv nachdenken können, also auch eine konkrete Zeitvorstellung haben. Die Tiere können die Zukunft auf jeden Fall antizipieren, sie können sogar planen, also Eichhörnchen, die ihre Nüsse verstecken und so weiter. Aber wahrscheinlich sind sie nicht in der Lage, eine Zukunft zu gestalten oder zu denken, die über den Erfahrungshorizont dessen, was sie kennen, herausgeht. Es fehlt ihnen, also vermute ich, wir wissen es ja nicht genau, so diese Fähigkeit zum Visionieren. Die Menschen können die Zukunft nicht nur antizipieren, sie können sich eben auch eine Alternative, eine ganz andere oder noch nie erfahrene Zukunft vorstellen. Wir können auch bekannte Elemente neu kombinieren und dadurch etwas entwerfen, das es so noch nicht gegeben hat. Entsprechend haben wir Gestaltungsmacht. Die Menschen haben also eine besondere Fähigkeit, die aber entsprechend mit einer Macht einhergeht. Und zu deinem zweiten Punkt, jetzt nicht alle Menschen und alle Gesellschaften haben dieselbe Macht, ihre Visionen dann auch umzusetzen oder die Zukunft effektiv zu gestalten. Also ich denke, alle Menschen können sich ein anderes Leben oder eine andere Zukunft vorstellen, aber längst nicht alle können dies auch umsetzen oder nicht zum selben Grad. Zentral ist also, wenn wir bestimmte Menschen und Gesellschaften vergleichen wollen, dass die Fähigkeit, sich eine Zukunft vorzustellen, nicht dasselbe ist wie die Macht, diese Zukunft dann auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Jetzt fühlt sich das ja irgendwie auf eine Art natürlich an, über die Zukunft nachzudenken. Was möchte ich später mal werden als Kind oder so? Oder wo soll das hin in unserer Gesellschaft? Aber war das denn immer so? Oder gibt's irgendwie bestimmte historische Epochen, wo man viel über Zukunft spricht oder gesprochen hat oder anders?
Ich finde das eine sehr spannende Frage als Historikerin. Und ich glaube, ich werde eine lange Antwort geben, aber die kurze Antwort vorwegzunehmen, ich glaube, dass die Zukunft uns viel sagt über die Gegenwart. Oder so, wie wir uns die Zukunft vorstellen, verrät einiges darüber, wie wir die Gegenwart wahrnehmen. Mhm. Entsprechend, ja, gibt es Unterschiede in den verschiedenen Gesellschaften und Epochen. Also ich denke, dass sich die Fähigkeit, Zukunft vorzustellen und den Wunsch, auch sie zu gestalten, alle Menschen und Kulturen irgendwo teilen. Aber es gibt gewiss historische Unterschiede oder auch strukturelle Faktoren innerhalb einer Zeit und einer Gesellschaft, welche die Art, über Zukunft nachzudenken, beeinflussen. Mhm. Also beispielsweise Bildung oder die Staatsform, Hierarchien und so weiter. Wie die Macht verteilt ist, wiederum spielt eine große Rolle. Ob ich mir jetzt, welche Zukunft, dass ich mir vorstellen kann. Ich würde aber sagen, vielleicht ist das Argument greift womöglich zu kurz, wenn man jetzt sagen würde, ja, je freier, gebildeter und demokratischer eine Gesellschaft, desto besser könnte ich mir die Zukunft vorstellen. Das glaube ich eben nicht. Aber vielleicht diverser und bunter. Also auch eine sehr streng, sag ich mal, monarchische Gesellschaft hat durchaus eine Zukunftsvorstellung, aber wahrscheinlich eher geprägt durch einzelne oder weniger divers. Die einzelnen Menschen, die Inuiten, hatten da weniger Gestaltungsmöglichkeit. Aber die Menschen mussten definitiv zu jeder Zeit antizipieren. Also wird es morgen regnen oder wird die Ernte ausreichen? Mhm. Wer übernimmt den Hof? All diese Fragen, die zielen ja auf die Zukunft ab. Ja. Ich glaube aber, dass diese heutige Vorstellung von einer offenen und sehr frei gestaltbaren Zukunft historisch und auch geografisch ziemlich spezifisch ist.
Mhm. Also dass man so das Gefühl hat,
alles geht, genau. Also wenn du dir eine bäuerliche Gesellschaft eher im Mittelalter vorstellst, dann ist vielleicht die Zukunft eher die Wiederkehr. Es ist nicht unbedingt etwas Neues. Es ist eher, dass die Apfelbäume dann wieder blühen im Frühling und dass der Schnee wieder kommt im Winter, dass die Jahreszeiten, Generationen, Erntezyklen sich wiederholen. Das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität. Also war damals vielleicht weniger, Zukunft war vielleicht weniger etwas völlig Neues, sondern es ist das, was immer wieder kommt.
Ist es nicht eigentlich eine Nicht-Zukunft, wenn es ja dasselbe ist wie jetzt?
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, nicht unbedingt. Aber da sind wir dann beim Thema, ist die Zeit zyklisch oder ist es so spiralförmig, wo es sich nicht wiederholt, aber dennoch sich gewisse Muster wiederholen. Ich glaube auch, dass die individuelle Zukunft früher oder zu vielen anderen historischen Epochen stärker vorbestimmt war, etwa Berufs.
So
Wunsch.
Stand
oder so. Genau, also der Sohn wird den Hof übernehmen, die sozialen Schichten und Hierarchien waren vielleicht weniger flexibel. Nicht, gar nicht, das stimmt so auch nicht, aber weniger. Und auch die großen Religionen, wir haben lange Zeit relativ stark geprägt, gelebt von diesen religiösen Vorstellungen, die beinhalten ja oft auch diese Elemente der Wiederkehr und des Zyklischen. Und das bietet Sicherheit und Stabilität für Individuen in einer Gesellschaft, die selbst sehr wenig Gestaltungsfreiraum haben für ihre eigene Zukunft. Weil ich denke, vor der Moderne gab es weniger Zuversicht hinsichtlich des individuellen Schicksals. Also die Kindersterblichkeit ist hoch, die Muttersterblichkeit ist hoch. Du weißt einfach nicht, es ist nicht so, heute ist es auch nicht sicher, aber die Chance, dass du eine Geburt überlebst, ist extrem hoch. Richtig, richtig. Also ja. Krankheit, Verlust, Tod war weniger abgesichert, sage ich mal so, als heute. Ja. Und deshalb hat unsere Moderne eine ganz besondere Beziehung, denke ich, zur Zukunft, weil wir haben uns von diesem Schicksalhaften, aber auch von diesem Göttlichen irgendwo losgesprochen und wir glauben, dass wir jetzt plötzlich mehr Spielraum haben. Die Zukunft wird also anders als die Vergangenheit. Das ist ja schon irgendwie was Neues und wir können sie auch noch gestalten. So, zumindest die Idee. Und Fortschritt, Wissenschaft, Technik, Revolution, wirtschaftliches Wachstum. Ich glaube, dass all diese Ideen von einer Zukunft leben, die ja offen ist oder besser oder anders.
Ja, meine Kinder werden
immer genau, besser. Genau, ganz genau. Und vielleicht kann man dann in 2 Stunden, oder man kann beamen, was weiß ich. Vielleicht, um die These wie zuzuspitzen, hat die moderne Zukunft ist etwas, was man produziert und gestaltet und nicht einfach nur erwartet. Also nicht einfach nur, Aber, und ein großes Aber, ich glaube, dass sich gerade in jüngster Zeit eben dieser Zukunftsoptimismus auch wieder sehr verändert hat. Weil wir doch einerseits in einer sehr extrem zukunftsorientierten Gesellschaft leben. Also denkst, wenn du an KI denkst oder Klimawandel, Demografie, Raumfahrt, Transformation, Innovation und so weiter. Ständig wird über die Zukunft gesprochen und wir werden wie überflutet. Wir werden überflutet von Zukunft. Manchmal habe ich das Gefühl, wir können gar nicht mehr in der Gegenwart leben, weil alles geht so schnell. Es verändert sich so schnell. Als hätte dieses im Moment leben, das du ja eingangs angesprochen hast, fast gar keine Platz oder keine Zeit mehr. Genau. um zu schließen, diese Frage, andererseits scheint gerade vielen Menschen die Vorstellung einer besseren Zukunft allmählich ein bisschen abhanden zu kommen, weil ja, wir leben in einer Zeit von nie dagewesenen ökologischen Herausforderungen, Klimakrisen, Kriegen, sozialen Unruhen. Wir betrachten auch mit Sorge, ich denke du und ich zumindest, den Niedergang von demokratischen Werten, Strukturen. Und vielleicht sprechen wir heute wieder gezielt über Zukunft, weil wir uns weniger sicher sind, ob wir tatsächlich diesen Gestaltungsraum haben und dass diese Machtlosigkeit uns auch wieder einholt.
Gegenüber dessen, was wir uns erwarten. Das heißt, du sagst so ein bisschen, da ist ein neues Zukunftsbild, was am Entstehen ist, oder? Also was vielleicht eben nicht so schön und shiny und fliegende Autos ist, wie man das dachte früher. das allgemein, das ist ja klar, dass das dann so und so wird, dass sich das verändert. Das gab es ja schon mal. Kann man irgendwas sagen darüber, was eine Gesellschaft auszeichnet, in der ein neues Zukunftsbild verhandelt wird? Was bedeutet das denn für eine Gesellschaft, wenn man über plötzlich irgendwie von verschiedenen Zukünften spricht?
Genau, also ich denke, dass ein neues Zukunftsbild wird wahrscheinlich vor allem dann verhandelt, wenn das Alte nicht mehr trägt oder nicht mehr.
Also nicht mehr glaubt. Keiner das mehr glaubt oder zu viele das nicht mehr glauben?
Oder wenn es sehr unsicher wird.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Glaube das richtig ist, aber wenn wir merken, vielleicht auch wie bei einer Beziehung, jetzt stimmt es einfach nicht mehr. Es stimmt nicht mehr für mich. Ich möchte gar nicht mehr diese Zukunft haben, die ich mir nun vorstellen muss. Ich möchte eine andere Zukunft. Und das bringt mich doch nochmal wie zu deiner letzten Frage zurück. Also was sagt Zukunft über Gegenwart? Und vielleicht kann man das auch so irgendwie zusammenfassen. Es gibt so diese historischen Zukunftsbilder von der Wiederkehr. Ja. Dinge kommen wieder. Vom Fortschritt, alles wird besser. Vom Untergang, alles geht zugrunde. Aha. Von der Rückkehr in die Vergangenheit. Wir müssen es nur machen wie früher, dann wird alles gut. Und von verschiedenen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist da, wo wir heute sind. Also ich würde mal sagen, wenn wir sagen, die Zukunft wird gleich, sie bleibt gleich, dann sagt das etwas über unser Vertrauen und Stabilität in der Gegenwart, vielleicht auch ein bisschen über unsere Machtlosigkeit, wie sich es denn verändern könnte. Wenn wir sagen, sie wird besser, dann erzählen wir was über unser Vertrauen und Potenzial in der Gegenwart. Also denkst du, Nachkriegszeit, ein Wirtschaftsboom, Aufschwung. Wenn wir sagen, die Zukunft wird katastrophal, erzählen wir über unsere Angst vor der Gegenwart, weil die Angst, die uns irgendwie in Luft abklemmt. Wenn wir sagen, wir müssen zurück, dann haben wir Verlustgefühle, Verlustangst und denken, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Und wenn wir aber sagen, es gibt viele mögliche Zukünfte, dann bedeutet das für mich, wir sind sehr unsicher geworden in unserer Gegenwart. Und das kann durch Krisen entstehen, technologische Umbrüche, Klimawandel, all diese Dinge, die wir heute erleben, Krieg, politische Veränderung. Also die Zukunft ist nicht mehr so selbstverständlich. Und dann wird sie zum Gegenstand von gesellschaftlichen Debatten, denke ich. Und dann gibt es aber eben nicht nur ein Zukunftsbild. Jetzt sind wir in einer demokratischen Gesellschaft und haben verschiedene Vorstellungen davon. Und schließlich wird es zum Machtkampf. Also welche dieser Zukunftsbilder soll denn gestützt werden von der Gesellschaft, soll finanziert werden, soll wachsen dürfen?
Soll auch die Ressourcen bekommen, den physischen Platz.
Und vielleicht ist Demokratie auch ein Verfahren, um eine gemeinsame Zukunft auszuhandeln.
Was beobachtest du denn jetzt hier und jetzt in der Schweiz im Bezug gerade auf Klimakrise und Nachhaltigkeit und die Zukunft? Wie würdest du sagen, wie wird darüber gesprochen? Wie nimmst du das wahr?
Ich habe den Eindruck, dass in der Schweiz die Nachhaltigkeit recht stark so als Managementaufgabe verstanden wird. Wie können wir unseren Konsum nachhaltiger machen? Wie reduzieren wir Emissionen? Welche Technologien brauchen wir? Welche Regeln brauchen wir? Gesetze und Anreize? Und das ist ja alles wichtig, aber es ist auch sehr schweizerisch pragmatisch. Es fehlt mir oft die größere Frage, wie wollen wir eigentlich leben?
Was ist ein gelungenes Leben denn?
Ja, was sind die gemeinsamen Werte und Hoffnungen und Wünsche, auf die wir uns als Gesellschaft irgendwo einigen können? Und wo wollen wir hin? So Quo Vadis, diese Frage. Weil die Nachhaltigkeit sollte eigentlich nicht nur die Frage beantworten, wie wir Schäden reduzieren, sondern auch, was bedeutet eigentlich eine gute Zukunft für die Menschen und für die späteren oder die Generationen nach uns. Und vielleicht ist es in der Schweiz eine gewisse Verschiebung von diesen Zukunftsvisionen hin zum Verwalten von Risiken und irgendwie Zielkonflikten. Also wir versuchen so pragmatisch als Gesellschaft Probleme zu lösen, Kompromisse zu finden, ist was sehr Schweizerisches, aber auch möglichst wenig zu verlieren.
Ja.
Wir möchten uns ja nicht allzu sehr verändern, genau. Und wir haben viel zu verlieren. Aber vielleicht braucht es mehr als einfach die Frage, ja, wie verhindern wir das Schlimmste? Vielleicht dürfen wir uns fragen und sollen wir uns fragen, ja, wie soll eine gute Zukunft aussehen? Weil die Schweiz hat auch sehr viele Chancen und Möglichkeiten, mit der Stabilität, die sie mitbringt, und dem Wohlstand, ja, ein solches Experiment auszuprobieren. Von daher kommt für mich auch dieses gemeinsame Element ins Spiel. Also wir werden dann auf der individuellen Ebene in der Schweiz, ist es oft so die Frage, was esse ich, wie reise ich, fliege ich, was kaufe ich noch? Aber die großen Fragen sind kollektive Fragen. Was wollen wir für eine Gesellschaft sein, auch in der Schweiz? Was ist für uns Wohlstand? Was ist ein gutes Leben? Was sind wir bereit zu teilen? Wo wollen wir uns verändern? Was wollen wir beibehalten?
Okay, und du sagst, diese großen Fragen, die bringt irgendwie niemand so recht auf den Tisch, oder werden die eher so im Privaten verhandelt?
Ja, und vielleicht fehlt, oder nicht so sehr im öffentlichen politischen Raum. Ich glaube schon, so vielleicht in alternativen Projekten, aber weniger. Ich glaube, wir sind in der Politik, und das hängt bestimmt auch zusammen mit dem Föderalismus, mit diesem demokratischen System, dass ich dann wiedergewählt werden muss und so weiter. Wir verlieren fast den Wald aus den Augen, weil diese einzelnen Bäume, das sind konkrete Probleme, die wir zu lösen versuchen, pragmatisch, und das ist nicht falsch.
Für diesen Baum brauchst du jetzt das, und bei dem Baum brauchen wir das und so.
Aber ich frage mich, ob das dann als großer Hebel ausreicht.
Ob das dann reicht für den Wald.
Genau. Ja. Oder für diese Transformation, über die wir alle in der Nachhaltigkeit gerne sprechen.
Ja. Du hast eben schon so alternative Projekte angesprochen, die eben so diese Zukunft vielleicht vorwegnehmen oder eben ganz anders auf einer anderen Ebene über Zukunft sprechen. Das Transition Movement zum Beispiel. Oder ja, gibt es ja ganz, ganz vieles. Kannst du kurz was dazu sagen, was denn diese Logik ist von die Zukunft vorwegnehmen? Das ist ja irgendwie, das geht ja gar nicht. Das ist
ja
jetzt.
Ja und nein. Also, das geht dann nicht. Wir haben hier im Westen ein sehr lineares Bild von Zeit. Mhm. Gestern, heute, morgen und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es ja ständig Überlappungen. Es ist fast nicht möglich. Also, außer ich hab dieses wirklich im Moment Leben noch nicht verstanden. Aber also grundsätzlich ist es sehr schwierig, nicht an das Gestern und an das Morgen zu denken, so als Mensch. Ich glaube, das ist was Urmenschliches. Und ich denke, diese Grundlogik vom Transition Movement ist, wir warten jetzt nicht darauf, dass diese große Transformation dann irgendwann passiert. Aber wir können aber auch nicht im Kleinen jetzt groß die Welt verändern. Also versuchen wir, eine wünschenswerte Zukunft schon zu leben, in einem kleinen, in einem Laborversuchs Szenario. Und schauen mal, wie das läuft. Und dieses Movement setzt entsprechend stark auf lokale Gemeinschaften. Das sind kleinräumige Versuche. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Und die Menschen entwickeln dann gemeinsam ein Bild davon, im Idealfall, das ist die, sagen wir mal, normative Geschichte, wie diese Gemeinde resilienter, sozial gerechter, ökologisch nachhaltiger sein könnte. Und dann beginnen sie, einzelne Elemente dieser Zukunft in der Gegenwart aufzubauen. Das kann lokale Ernährung sein, erneuerbare Energie, Gemeinschaftsprojekte. Also sie versuchen, eine Praxis einer gelebten Gegenwart, eigentlich die Zukunft vorwegzunehmen. In der Wissenschaft kennen wir ja das ein wenig an dieser Methode vom Backcasting. Es ist eigentlich eine Art Praxisanwendung davon, dass wir nicht unbedingt vom Problem ausgehen. Wir haben ein Problem. Und wie hier wieder dieses Schweizer Pragmatismus, wie wenden wir das ab, sondern wir stellen uns zuerst mal vor, wie möchten wir leben, was nicht vom Problem ausgehen, sondern was wäre denn schön, und dann von dort zurückdenken, was braucht es jetzt, genau, was braucht es denn jetzt, in einzelne Schritte vielleicht, wie könnte man vom Jetzt dorthin kommen, und aber auch, wie kann man von dieser Zukunft wie zurück basteln und zurückdenken. So dass im Idealfall, wenn man dann diese Schritte umsetzt, Zukunft nicht nur etwas bleibt, was man sich vorstellt, sondern dass man tatsächlich gelebt oder sogar herstellt, kreiert.
Welche Wirkungsmacht sprichst du denn dem zu, diesem die Zukunft vorwegnehmen und es ins Hier und Jetzt, in diese Praxis nehmen? Also sind eigentlich, muss ich mir das eigentlich so vorstellen, dass wir eine Gesellschaft sind und da sind so lauter kleine Zukunftsblasen drin. Oder wie? Also was passiert da mit denen?
Ja, vielleicht. Also schau mal, ich glaube ja nicht, dass wir jetzt sagen können, okay, diese Wirkungsmacht ist jetzt riesig und das ist die Lösung für all unsere Probleme. Ja, so einfach ist es nicht. Aber diese Lösung gibt es ja ohnehin nicht. Ich glaube, sonst hätten wir sie bereits. Die eine, genau. Das wäre schön gewesen. Okay. Also wenn wir uns was vorstellen, wird es nicht automatisch wahr. Das lernen wir schon sehr früh im Leben. Aber ich tendiere dazu, zu glauben, dass die Geschichte, die wir uns erzählen, und dazu gehören auch Zukunftsvisionen, unser Verhalten verändern. Ich glaube, wir sind sehr stark narrative Wesen. Wir erzählen uns Geschichten von der Vergangenheit, von der Zukunft, aber auch vom Jetzt. Und ich glaube, dass diese Narrative auch unser Verhalten dann wiederum beeinflussen.
Kannst du ein konkretes Beispiel geben?
Ja, also es gibt, ich meine, ich kann dir wissenschaftliche Beispiele geben in den Narrativtheorien und so weiter, aber ich glaube auch, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das analog, du bist die Psychologin, ich bin sie nicht, aber man sagt ja, dass man Gefühle an sich nicht ändern kann. Ja, wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Ich kann mir auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Angst, das funktioniert ja so schlecht. Aber ich kann meine Gedanken ändern. Ich kann es nicht die Angst wegdenken, aber ich kann durchaus daran arbeiten, meine Gedanken. Es ist ja gut, wenn ich Angst habe vor etwas, das gefährlich ist, ist alles in Ordnung. Aber wenn es etwas ist, das nicht gefährlich ist, kann ich an meinen Gedanken arbeiten. Und das ist eigentlich auch nichts anderes, als ich erzähle mir eine andere Geschichte über dieses, was auch immer mir Angst macht. Ja. Genau. Über eine Spinne, sage ich mal, was weiß ich. Und es scheint nicht schlecht zu funktionieren, dass ich damit ein Stück weit mein Verhalten oder dann auch mein Gefühl letztendlich tatsächlich ändern kann. Nicht im Moment, wo es da ist, aber ich glaube, die Vorstellungskraft, die Wirkungsmacht ist schon ziemlich ein starker Driver, sage ich jetzt mal, im Menschen. Insbesondere, wenn er denn in einer freien Gesellschaft lebt.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass wenn ich als Individuum mir jetzt so ein Einzelprojekt anschaue, wo eine Zukunft vorweggenommen wird und ich sehe, oh wow, hier funktioniert das schon, dann bin ich stärker motiviert, das auch umzusetzen, als wenn es eine reine Vorstellung ist.
Ja, ja, es zeigt ja einfach, ja, doch, es geht. Es ist nicht nur irgendein Hirngespinst.
Ja.
Es ist nicht ein fliegendes Auto.
Aber es ist dann natürlich auch so, dass wir dann, das ist ein Labor. Also viele von diesen kleinen Zukünften werden dann auch nicht funktionieren und werden dann nicht wachsen.
Ja.
Entweder weil sie die Ressourcen nicht bekommen oder weil sie einfach nicht funktionieren oder weil sie andere Probleme mit sich bringen, die dann letztendlich größer sind als die Probleme, die sie lösen wollten. Mhm. Von daher ist es nicht das Mittel zur Lösung, aber es ist ein Weg.
Also im Sinn von, es ist nicht das Labor und man macht das Labor an und dann ping, kommt irgendwie die neue Supermedizin raus, sondern da wird ganz viel Schrottmedizin produziert, die halt nicht funktioniert. Und hier am CDE, am Center for Development and Environment, da machst du ja mit den Masterstudierenden einen Kurs, der heißt Desirable Futures, also wünschenswerte Zukünfte. Erzähl doch mal, warum brauchen die denn diesen Kurs? Sie sind noch an der Uni.
Ja, die sind an der Uni und in unserem Nachhaltigkeitsmaster beschäftigen die sich einfach, I'm so sorry, to be blunt, die ganze Zeit mit Problemen, Herausforderungen, Krisen. Das sind junge Menschen und das sind auch nur Menschen und das macht ihnen auch Angst. Und dann bist du auch nicht fähig, weder eine gute Wissenschaftlerin, einen guten Wissenschaftler zu werden, noch Probleme zu lösen, wenn du einfach ständig konfrontiert bist mit diesen Problemen. Und das sind massive Probleme. Das ist Ungerechtigkeit, Zerstörung, die fühlen sich. Oder ich staune über jene, die sich nicht ohnmächtig fühlen angesichts dieser Thematik, die sie da studieren. Und kommt noch dazu, dass wir wissenschaftlich, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dann auch noch recht gut beschreiben können, Prognosen aufstellen machen, Prognosen machen können, wie diese Krisen und Risiken und so weiter in der Zukunft sich entwickeln. Und es sieht ja nicht unbedingt rosig aus in vielen von diesen Bereichen. Und das Problem ist die Diskrepanz. Diese Prognosen, die wir da wissenschaftlich aufstellen, die sagen uns nicht, was wir hören wollen. Sie sagen uns das Gegenteil. Also werden wir traurig oder ohnmächtig. Und ich glaube schon, dass es hier hilft, die Frage zu stellen, ja, was wünschen wir uns denn eigentlich für eine Zukunft? Nicht nur, wie sieht sie sehr wahrscheinlich aus, wenn wir so weitermachen, sondern was wäre denn jetzt, ja, wenn du jetzt wählen darfst, eine Zukunft, die dir richtig gefällt, wo du leben möchtest. Und man kann das machen, und das kann ich nicht hier in diesem Rahmen erläutern, aber man kann das auch als eine wissenschaftliche Aufgabe betrachten. Wir können Ideen sammeln, wir können diese Ideen verbessern und wie können wir sie umsetzen? Also wieder dieses Stichwort der Transformation, das ist ja ein Schlagwort in der Nachhaltigkeitsforschung. Es geht aber auch darum, dass wir uns nicht von anderen, ich benutze jetzt ein schwieriges Wort als Historikerin, wie kolonialisieren lassen. Also von Unternehmen und Technologien, PolitikerInnen, Medien, die erzählen uns alle, wie die Zukunft wird. KI wird kommen und die Arbeit wird automatisiert und die Städte werden smart und wir werden anders konsumieren und das Fleisch wird im Labor hergestellt und so weiter. Aber nur weil eine bestimmte Zukunft technisch möglich ist oder auch wahrscheinlich ist, weil wir die Prognose haben, heißt es noch nicht, dass sie wünschenswert ist. Das sind sind verschiedene Themen. Und der Kurs fragt deshalb auch, ja, wer erzählt uns eigentlich unsere Zukunft? Wie stark glauben wir das einfach? Ohne uns selbst Gedanken zu machen. Und wollen wir diese Zukunft überhaupt? Und ich glaube, wenn wir uns keine Alternative zum Bestehenden vorstellen können, dann bleibt uns ja nur das Bestehende zu optimieren und irgendwas anderes haben wir nicht. Aber eine Vision kann eben unseren Möglichkeitsspielraum erweitern. Und ich glaube, das soll der Kurs. Wir können schon diese Soft-Begriffe wie Hoffnung jetzt einmal benutzen. Hoffnung ist für mich nicht dasselbe wie Optimismus. Ja? Optimismus ist eine Einstellung und Hoffnung ist eher ein Gefühl. Und die Einstellung kann sein, ja, es wird schon gut kommen irgendwie. Und das Gefühl eher erinnert uns, ja, es ist keineswegs so sicher, dass es gut geht, es könnte anders kommen, aber wir können vielleicht auch etwas dazu tatsächlich beitragen. Und diese kreative Energie ist es eigentlich, die ich im Kurs auch sehen möchte. Und es macht mir große Freude zu sehen, dass Studierenden auch mal glücklich sind und irgendwie einfach lachen und einfach dürfen nicht nur Krisen analysieren, sondern sie dürfen visionieren, sie dürfen experimentieren, sie dürfen auch mal was Unmögliches denken und sich dann etwas entstehen lassen, überhaupt das zulassen, dass etwas entsteht. Weil ich glaube, das brauchen wir, ein Gefühl eben auch von gemeinsamer Gestaltungsmacht. Und einen gemeinsamen Horizont, weil ich glaube, diese Transformation geht nur zusammen. Und da sind wir an diesem großen Paradox der Moderne angelangt, dass uns beigebracht wurde, an individuelle Freiheit zu glauben, an Selbstverwirklichung, an Wachstum und Fortschritt.
Believe in yourself.
Genau, everything is possible. Ja, und wenn du nur und so weiter, aber dann eigentlich dich nur noch mit deinen eigenen Befindlichkeiten und deinem, ich kann es ganz zugespitzt sagen. Wir wurden erzogen als eine Gesellschaft von Egos, die jetzt einen Planeten gemeinsam retten sollen. Das ist eine ziemlich taffe Herausforderung. Und wir müssen wieder lernen, ja, zusammenzuarbeiten und uns als Kollektiv zu verstehen und kollektive Lösungen zu finden. Aber wir wollen ja auch nicht zurück zu dieser Gesellschaft, wo uns jemand vorschreibt, wie unsere Zukunft aussehen soll oder was wir denken und fühlen sollen.
Hat gesagt, darum.
Genau. Und deshalb, glaube ich, ist ein Lernprozess. Wir müssen lernen und verhandeln und diskutieren und es wird mühsam und wir werden uns...
Wir, du und ich oder wir als Gesellschaft,
wir alle als Gesellschaft,
du?
Genau. Ja. Und wir werden uns nicht einig sein und dann wird es ein paar Mal eine Umdrehung wieder brauchen. Aber ich glaube, das ist wichtig, auch jetzt wiederum in Bezug auf den Kurs, dass die Studierenden gemeinsam verhandeln, welche Zukunft sie wollen.
Das heißt, sie entwickeln eine Zukunftsvision zusammen?
Nein, sie entwickeln in einer Gruppe verschiedene Zukunftsszenarien, so ein bisschen angelehnt an the Ministry for Future, entwickeln sie Zukunftsszenarien innerhalb einer Stadt, wo es verschiedene Ministerien gibt, Bildung, Verkehr und so weiter. Das präsentieren sie auch zusammen. Da haben sie ganz wirklich tolle Poster gemacht. Und dann aber auch individuell schreiben sie ein Essay, wo sie, und das ist oft sehr persönlich. Das sind ja auch internationale Studierende, die kommen von überall auf der Welt. Und ich sehe sehr schöne Essays über ganz spezifische Zukünfte, oft in diesem lokalen Kontext, auch aus ihrem persönlichen Hintergrund heraus. Also beispielsweise, wie könnte man Schulbildung für Mädchen in Afghanistan verbessern und so weiter. Das ist sehr schön, ja. Ja, und ich glaube, es ist mein Lieblingskurs, ich darf so offen sagen. Und es ist schön, weil auch Studierende, die einen schwierigen Hintergrund haben, die aus schwierigen,
also
Konfliktgebieten kommen, teilweise auch Flüchtlinge sind, und jetzt irgendwie dürfen sie mit dieser Distanz auch sich eine andere Zukunft vorstellen. Das ist bestimmt auch schmerzhaft, aber ich glaube, es hat auch was Schönes. Ja, ich hoffe es.
Würdest du sagen, so der Mensch, wir haben ja immer schon Sachen erfunden. Der Pflug und die Wassermühle und so weiter. Also diese Erfindungen, das Getüftle von irgendjemandem irgendwo, das hat ja immer stattgefunden. Und darin ist ja auch ein Fortschritt, das ist ja eine Fortschrittsorientierung. Ich mache das jetzt besser, dann kann ich ein bisschen mehr mir malen. Ich mache jetzt diesen Pfeil besser, dann fliegt der besser. Ist also nicht eigentlich diese lineare Zukunft der Fortschritts, glaube ich, ist es nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch angebracht und richtiger? Oder würdest du sagen, ich bin ja auch ein Kind von dieser linearen Fortschrittsgesellschaft, bin ich so blöd oder so verbildet von dieser Gesellschaft, dass ich das gar nicht denken kann, dass ein anderer Zukunftsgedanke als irgendwie besser oder weiter oder so oder auch schlechter, aber auf jeden Fall nicht irgendwie zyklisch, dass ich es gar nicht denken kann. Es ist mir gar nicht, ist mir nicht mal möglich, das wirklich zu denken.
Ich glaube schon, dass das für uns schwierig ist, aber dass es nicht automatisch heißt, dass es immer so war. Ja. Ich habe Zeitgeschichte studiert, aber auch Ägyptologie. Und nichts hat mich mehr fasziniert als die Tatsache, dass diese pharaonischen Ägypter 3000 Jahre lang, 3000 Jahre lang, dass mehr oder weniger ähnlich selbe politische System, Religion, Sprache, es hat sich verändert und jeder Ägyptologe ist sofort einwand, ja, aber und so weiter. Okay, aber im Großen und Ganzen ist es eine unglaublich stabile Gesellschaft gewesen. Und in dieser Gesellschaft war dieses Zyklische enorm wichtig, weil ich glaube, nur so kannst du Stabilität erreichen. Du musst, gewisse Dinge müssen immer wieder vorkommen.
Ja.
Für die Ägypter war unglaublich zentral dieser Gedanke von die Sonne, die geht auf und dann geht sie irgendwann unter. Wenn sie untergeht, stirbt sie. Ja. Und dann durchläuft sie diese Nachtstunden, die 12 Nachtstunden, und die haben sie ganz genau beschrieben in den Totenbüchern, weil das dasselbe, was passiert, wenn du stirbst. Ja. Und du musst nur die Reise kennen. Dann schaffst du das auch wieder am nächsten Tag. Es geht dann weiter. Ja, genau. Aber du musst dich auskennen. Und es wurde sehr viel Energie verwendet, diese Stabilität zu bewahren. Und entsprechend war das nicht so sehr auf Fortschritt ausgerichtet. Natürlich haben die auch ein bisschen sich verändert, logisch. Aber sehr viel Energie wurde auf Wiederkehr und das Bewahren auch ausgerichtet. Und auf eine gewisse Balance, keine extremen Exzesse irgendwo durch. Also ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft 3000 Jahre lang überleben kann, die wesentliche Minderheiten massiv unterdrückt und so weiter.
Also nicht auch Sklaven?
Nein. Also es gibt keinen historischen...
Doch, Sklaven nicht?
Ja, in den Filmen, die du schaust, haben die Sklaven, die Belege dazu fehlen.
Ach, was?
Also ich sage nicht, es klingt jetzt sehr idealisiert und eigentlich reden wir ja über was ganz anderes. Ja. Man kann das relativieren. Die hatten Kriegsgefangene, da mussten auch manche arbeiten, die wollten das nicht. Das schon. Aber es ist nicht so, dass diese Pyramiden im großen Stil von Sklaven erbaut wurden. Also da gibt's ganze Dörfer, Ausgräbungsstätten, die mit den Arbeitern, die haben ihre Familie mitgenommen, die wurden entlöhnt. Es greift zu kurz, diese Idee. Da waren Sklaven und das Pharao war der Gott und deshalb hat's funktioniert. Aber grundsätzlich, die Vergangenheit war auch voller Zukünfte, das glaube ich schon. Und irgendeine hat sich dann durchgesetzt, aber vielleicht auch verschiedene. Also wir leben ja auch in verschiedenen Gegenwarten. Vielleicht
Bubbles.
Was ich spannend finde, ich drifte ein bisschen ab, ich finde es spannend, dass eigentlich gibt es ja für diese lineare Zeit gar keinen physikalischen Beweis. Weißt du, weil Einstein hat eigentlich diese ganze Geschichte ein bisschen relativiert und gesagt, ja, also auch die Zeit ist relativ. Hier auf der Erde findet das keine Anwendung. Aber im All durchaus, die Uhren gehen langsamer, wenn du dich mit über Lichtgeschwindigkeit bewegst. Also diese Idee, dass wir uns auf einem Zeitstrahl uns befinden, ist schon sehr stark, dass wir daran glauben, ohne so richtig einen Beweis dafür zu haben. Aber ich glaube, das geht in eine andere Richtung. Das machen wir jetzt nicht mehr auf, genau. Ich glaube, dass sich die Bedingungen jeweils verändern. Also man kann nicht aus der Vergangenheit lernen, indem man einfach copy-pastet, aber man kann Muster erkennen. Und doch muss man, glaube ich, sehr stark aufpassen. Es gibt diese Ambivalenz, also dass die Lösung früherer Generationen, was eine Lösung war für eine frühere Generation, kann das Problem sein für die nächste.
Ja.
Das haben wir jetzt gerade erlebt.
Da sind
genau, an diesem Punkt sind wir. Und diese Industrialisierung hat enorme Fortschritte ermöglicht, Wohlstand geschaffen, die Lösung für sehr viele Probleme, hat aber auch Strukturen geschaffen, die heute sehr große neue Herausforderungen mit sich bringen.
Ändern wir die doch jetzt. Ganz zuletzt haben wir ja viel relativ abstrakt gesprochen, oder? Was können denn HörerInnen im Hier und Jetzt tun, um diese ganze Gesamtsituation zu verbessern in Richtung Desirable Futures? Vielleicht gern jenseits von so deine drei besten Recycling-Tipps. Vielleicht gerne was Gröberes.
Okay. Irgendwie ist gar keine Option jetzt zu sagen, ja, wir können nichts tun. Das ist einfach, das ist
keine Option. Das machen doch ganz viele. Die sagen auch, YOLO, ist eh alles vorbei, ich hab's jetzt noch lustig.
Ja, jetzt machen wir nicht. Wir sagen doch, man kann etwas tun im Hier und Jetzt. Und wenn es jetzt nicht darum geht, weniger Plastik und weniger Fliegen, dann würde ich meinen, dann werde vom Konsumenten eher zum Mitgestalter auch unserer Zukunft, also werde aktiv im Kleinen. Ich bin jetzt vielleicht wieder bei deiner Zukunft vorwegnehmen. Oder frage dich, wie möchte ich das Umfeld, dass ich, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Ich habe meinen Garten so gern, weil das ist ein kleines Stück, das ich kuratieren kann oder wo ich eine gewisse Gestaltungsmacht darüber habe. Und ich denke, das ist das, was wir tun können. Wir können versuchen, diesen Radius ein bisschen auszuweiten, nicht gerade nur der Gartens, vielleicht ein Teil von deinem Quartier oder eine größere Gruppe. Ja, genau. Vielleicht sogar meine Gemeinde, was weiß ich, je nach, was du beruflich machst, vielleicht sogar deine Stadt, who knows. Wie möchte ich, dass das ausschaut in 10, in 20, in 30 Jahren? Und dann dieses Backcasting machen, dann sich wirklich fragen, was ist jetzt der erste Schritt zu dieser Zukunft? Ich kann nicht morgen diese Zukunft erreichen. Und das ist ja auch nicht der Anspruch, ist ja die Zukunft.
Ja.
Aber was ist ein erster Schritt in diese Richtung? Finde ich Leute, die da mitmachen, die das auch cool finden? Vielleicht muss ich teilweise verhandeln oder Kompromisse eingehen. Da sind wir dann bei diesem Kollektiv wieder lernen. Aber sie wirklich zu fragen, auch wie in diesem Kurs, wie wollen wir leben und was können wir tun? Was ist möglich so, dass es auch noch Freude macht und nicht ein zusätzlicher Stress? Dass wir irgendwo in kleinen Schritten dorthin kommen und dann vielleicht auch den Mut haben, auch was zu verwerfen, wenn es nicht funktioniert.
Nächstes Jahr pflanze ich das nicht mehr.
Aber ja, genau, ganz genau. Aber sich nicht nur Probleme suchen und dann denken, wie löse ich das Problem, sondern eigentlich von der Lösung ausgehend oder von der Vision ausgehend, ja, wie könnte ich das realisieren?
Das war Alexandra Vlachos, Historikerin am Center for Development and Environment an der Uni Bern. Christoph, was sagst du? Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Ich habe sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch. Vielleicht zwei Punkte. Das eine ist dieser Gedanke, sich die Zukunft immer als ein Hamsterrad vorstellen zu müssen, in dem eben das Gleiche, was ich heute tue, sich immer wieder repetiert und dass dieses Hamsterrad, in dem wir heute gefangen sind, drin eben heißt, es wird immer besser, immer schöner. Dieses Versprechen einer Zukunft, die eben immer besser, immer schöner, immer angenehmer für alle sein wird. Und auf der anderen Seite der Gedanke, dass eben das, was wir heute drin sind, für eine Generation, vielleicht sogar für unsere Generation stimmen mag, aber eben für die nächste katastrophal sein kann. Also dass wir gewissermaßen in diesem Hamsterrad, in dem wir gefangen sind, auch viel zu wenig darüber nachdenken, ob eben das, was wir heute tun, auch für die nächste Generation zukunftsbringend und nachhaltig sein wird.
Ich fand es sehr spannend, dass Sie findet, dass diese zirkulären Zeitbegriffe mehr Stabilität ermöglichen, gesellschaftlich gesehen jetzt. Das macht ja irgendwie Sinn, weil eben Wiederkehrendes, Gewohnheit, das gibt Sicherheit und es gibt auch Struktur. Ich persönlich habe das Gefühl, dass eigentlich viele Menschen auf eine Art spüren, dass diese Hamsterrad-Erzählung, dass meinen Kindern wird es einmal besser gehen, es wird alles immer besser, das ist irgendwie auserzählt. Und es macht natürlich Angst, weil da nicht so breit drüber gesprochen wird, dass das halt leider nicht so sein wird. Nur von so ein paar Doomer-Podcasts über den Klimawandel. Aber wie Alexandra auch sagt, gibt es gerade gar keine Einigkeit drüber, was denn sonst wird in der Zukunft oder welche Erzählung von Zukunft denn sonst uns ins Haus steht.
Ja, aber gleichzeitig finde ich, Lila, dass es doch so etwas gibt wie eine verstärkte Diskussion über diese Zukunftsfrage. Also ich glaube, dass sich weiterum so langsam der Gedanke wirklich herauskristallisiert. Und ich glaube, dieser Hitzesommer hat es uns nochmal wirklich vor Augen geführt, dass wir ganz grundsätzlich über ganz viele Fragen in dieser Gesellschaft, in dieser technisierten, AI-getriebenen, Erfolgs- und gewinngetriebenen Gesellschaft, dass wir über ganz vieles nachdenken müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus diesen Diskussionen und aus der Auseinandersetzung mit den Bewahrern, mit den Verteidigern des Systems, die eben mit Zähnen und Klauen ihre fossile Wirtschaft und ihr Wirtschaftssystem verteidigen werden, dass aus dieser Auseinandersetzung so etwas wie eine Einigkeit entstehen könnte über ein paar ganz fundamentale Prinzipien, wie zum Beispiel das Prinzip Do No Harm. Also einigen wir uns darauf, dass wir niemanden und nichts schädigen, dass wir die Natur nicht schädigen, dass wir andere Menschen nicht schädigen und dass wir auch uns selber nicht schädigen. Also wenn wir nur schon ein paar fundamentale Prinzipien annehmen würden und uns auf diese einigen könnten, glaube ich, wären wir einen ziemlich weiten Schritt schon voraus.
Du sprichst jetzt von wir. Wen genau meinst du mit wir? Wir zwei oder wir als Gesellschaft oder wir als Welt?
Ja, ich glaube, es gibt dann schon dieser Punkt, wo wir, also dieses Wir ist natürlich immer ein ambivalentes und zum Teil auch ein gefährliches Wort, weil da natürlich dann sofort wieder die Vorstellung einer Art von diktatorischer Vorstellung dahinter steht, also diese Ökodiktatur-Idee, also dass wir uns eben etwas unterwerfen sollten. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir von einem Wir sprechen, schon auch von einer Art Weltgemeinschaft sprechen sollten. Also es gibt ja die Evidenz, dass eine große Schritte in Richtung Klimaschutz und Naturschutz auf der lokalen Ebene tatsächlich vorangetrieben wurden, aber vor allem eben auch auf der internationalen Ebene. Also das Rahmenabkommen für den Klimaschutz ist ein fundamentales Werk, das eben so etwas wie die Weltgemeinschaft auf ein Ziel verpflichtet hat. Ebenso der Klimavertrag von Paris von 2016. Also ich glaube schon, dass es gelingen könnte, auf der globalen Ebene die WeltbürgerInnen auf ein paar fundamentale Prinzipien zu verpflichten.
Das heißt, das Wir meinst du ganz global. Das ist das allergrößte Wir, das man meinen kann.
Ja, wir haben ja keine, ich meine, wir haben nicht die Chance, anders zu denken, oder? Also wenn wir in dieser Partikularität des Denkens bleiben und in dieser, das sagte Alexandra auch ganz klar, wenn wir diesen Schritt nicht machen, dass wir von einer individuellen Glücksbefriedigung hingehen zu einer kollektiven Verantwortung, dann, glaube ich, sind wir wirklich doomed.
Ich gehe grundsätzlich einig mit dem, was du sagst. Ich würde aber die ganz große Kelle ein bisschen kleiner machen wollen und sagen wollen, dass wir und die Menschheit sich einig werden muss. Ich glaube, dass es nie, das wird anders gehen müssen. Ich glaube aber auch, dass es reicht, damit es anders geht, wenn sich genug einig sind. Und das sind weit weniger als alle, die sich einig werden müssen über Zukunftsbilder oder Grundsätze wie die Menschenrechte oder eben Do No Harm etc.
Also da bin ich mit dir einig, Lila. Das ist natürlich, damit das Ganze in Bewegung kommt und damit es auch in dem Sinne mehrheitsfähig wird, also dass es auch attraktiv wird für andere, sich diesen Gedanken anzuschließen, genügt es, wenn eine starke Minderheit sich für diese Gedanken einsetzt.
Wir gucken in der nächsten Zeit diese Minderheit ein bisschen genauer an. Wir sind nämlich jetzt am Ende von unserer kleinen Zukunftsserie. Zwar oft ein bisschen verkopft, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Lasst es uns gern wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Herbst starten wir dann in eine neue Staffel. Und da geht es nicht mehr eben so sehr um die Zukunft, sondern um die Gegenwart. Genauer gesagt geht es um die Zukunftsbeispiele, die es schon im Hier und Jetzt gibt. Bisschen wie, oder die verschiedenen Zukünfte, die es schon im Hier und Jetzt gibt, so wie das Alexandra auch gesagt hat, und darum, was das alles denn mit dem Klima zu tun hat. Lasst euch also überraschen.
Wir informieren euch wie immer über unseren Newsletter, und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, ihr wisst schon, der Button Unterstützen auf unserer Webseite ist der direkteste Weg, um das zu tun. Und damit verabschieden wir uns.
Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer am letzten Freitag des Monats. Eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, Anna-Ida Firz, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auf www.podcastlab.ch und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch. Thank you.